Ja, wir haben es bereits gehört von Ueli. Wir haben letztes Mal hineinschauen in der ersten Predigt ins grosse Weltgeschehen. Wir haben das Medo-Persische Reich gesehen, wir haben den König Xerxes gesehen, was in dem Medo-Persischen Reich abgeht. In den ersten zwei Regierungsjahren von Xerxes hat es noch Aufstände gegeben. Man sieht hier, das Grüne, das ist das weltumfassende, für die damalige weltumfassende Königreich von Xerxes. Hat Aufstände gegeben in den ersten zwei Jahren, die hat er niedergeschlagen. Und anschliessend hat er eine riesige Party gefeiert. Ein halbes Jahr lang sind wir letztes Jahr drin eingetaucht. Ende dieser Party ist Vasti verstoßen worden. Das war etwa im Jahr 483 vor Christus gewesen. Wenn man das Ereignis von der Esther wirklich auf die Zeit dort drauflegen, wenn das wirklich dort passiert ist, man ist nicht 100% sicher. Und wenn wir uns jetzt am zweiten Kapitel widmen, müssen wir uns bewusst werden, wir befinden uns 3 Jahre später. Der Xerxes ist in den Krieg gegangen, hat versucht, sein Reich zu erweitern Richtung Griechenland. Das ist ziemlich in die Hose gegangen, obwohl er riesige Aufwendungen auf sich genommen hat. Er ist zurückgekommen nach diesen 3 Jahren und er war ziemlich melancholisch gewesen. Er war sehr ambivalent drauf gewesen. Und da setzt jetzt unsere Geschichte ein, im Niedergang von dem Krieg oder vielleicht schon Ende Krieg, wo der Xerxes sein verletztes Selbstbewusstsein irgendwie wieder aufbüscheln muss. Und dann lesen wir mal die ersten 4 Verse vom Kapitel 2, Verse 1 bis 4. Das Ganze spielt sich auch in Susa ab, in der Hauptstadt, die Störte, wo der rote Pfeil ist. Nach diesen Geschichten, als der Grimm des König Ahasveros, das ist der Xerxes, sich gelegt hatte, erinnerte er sich an Vashti, an das, was sie getan hatte und was über sie beschlossen war. Da sprachen die Männer des Königs, die ihm dienten, man suche dem König schöne Jungfrauen. Und der König bestellte Aufseher in allen Provinzen seines Königreichs, dass sie alle schönen Jungfrauen zusammenbringen, in die Festung Susa, ins Frauenhaus, in die Obhut Hegeis, des königlichen Kämmerers, des Hüters der Frauen, und dass man ihre Schönheit pflege. Und das Mädchen, das dem König gefällt, werde Königin an Vashtis Stadt. Das gefiel dem König und er tat es so. Wer ist eigentlich der Xerxes genau, wo uns da beschrieben wird? Wir haben zum Glück auch außerbiblische Quellen, die uns da noch ein bisschen mehr über das Gefühlsleben von dem Xerxes berichten. Der Xerxes war so ein richtiger Geschichtemacher. Der hat die Geschichte geprägt von dieser Zeit. Und der Herodot war ein griechischer Schriftsteller, ein griechischer Geschichtsschreiber. Der beschreibt uns den König als schwankenden Charakter. Hin und her geworfen. Vielleicht war er manisch depressiv oder sonst irgendeine Krankheit, wo man heute modern als Kranken bezeichnen. Er konnte sehr grosszügig und überschwänglich sein. Wir haben es gesehen, in diesem 180 Tage dauernden Fest. Andererseits sehr wankelmütig und unbändig in seinem Zorn. Man erzählt sich das Beispiel von ihm, dass er von einem Gastgeber, er war eingeladen zu einem Fest und der Gastgeber hat ihn durch ein Bitt so erzürnt, dass er auf der Stelle den Sohn vom Gastgeber hat in 2 Hälften teilen lassen. Also so hin und her geworfen war der König, sehr emotional, sehr impulsiv und sehr viele Liebesaffären. Und da sehen wir jetzt auch nach dem Krieg, das ist so überliefert, nach der Griechenland-Krise ist der König zurückgekommen und hat sich vor allem in Liebesabenteuer gestürzt. Und das ist auch das, was uns jetzt hier berichtet wird im 2. Kapitel von der Esther. Und in seiner Herrschaft war das Medo-Persische Reich auf seinem Höhepunkt gewesen. Hat den grössten Umfang gehabt, das grösste Reich gewesen. Und in den letzten Regierungsjahren, nachher, also wir sind jetzt etwa 483 vor Christus, bis er dann nachher umgebracht worden ist in seinem Schlafzimmer im 465 vor Christus, hat er das Reich noch verwaltet, aber es sind nicht mehr wirklich grosse Sachen passiert gewesen. Ist natürlich eine unangenehme Situation gewesen für die Kundschaft, für die Berater vom König. Jetzt kommt er zurück. Sein Zorn auf die Vashti ist verflogen und er fängt wieder an sein Denken. Und bei dem an sein Denken, das ist einfach schön formuliert, aber wir wissen ja, es war eine sehr schöne Frau gewesen. Er hat sie präsentiert, seinen Leuten aus der Burg, Und das an sein Denken, das ist mehr vielleicht mit einem sexuellen Verlangen gleichzusetzen. Er hat sich angefangen zu fragen, warum habe ich die verstoßen? Es war doch so eine heisse Brut gewesen. Habe ich da nicht einen Fehler gemacht? Und er hat ihr angefangen nachzutrauen, aber er hat das Problem gehabt, Beschlüsse von den Meder und Perser, es ist schon fast der päpstliche Zustand, die hat man nicht mehr aufheben. Und so sind die Berater jetzt auch in eine blöde Situation gekommen, natürlich, weil sie haben ja den König dazu gebracht, dass er die Vashti verstoßt. Also hat er einen neuen Plan an müssen und man ruft zu, vorderhand oder schnellerhand einfach mal den ersten Schönheitswettbewerb aus, den die Welt kennt hat, Persian Next Queen. Es muss eine neue Königin an. Und so machen sie dem König den Vorschlag, hey, sammle doch in dem ganzen Land, in dieser ganzen Gegend da, 127 Provinzen sind das gewesen. Tu doch in jeder Provinz einen Aufseher einsetzen und der schaut dann, dass die schönsten Jungfrauen, natürlich nicht solche, die schon geheiratet sind, sondern die sollen unverbraucht sein für den König, die sammeln, die holen wir aufs Haus und dann suchst du dir eine neue Königin aus. Eine neue Sexbombe, könnte man auch sagen. Die schönsten Frauen für den König, er hat es verdient. Und so hat man das gemacht, man hat die Frauen zusammengetrieben, und eigentlich ohne Rücksicht auf die Mädchen, was das für sie bedeutet hat. Und so schwenkt der Blick jetzt in den nächsten Versen weg von der weltpolitischen Bühne, weg von dem Xerxes, wo das Geschehen von so vielen Menschen definiert, hin zu den Leuten, die einfach getrieben werden mit der Geschichte. Man könnte sie auch Treibgut von der Geschichte nennen. Die Bibel lenkt den Blick auf ein Einzelschicksal, auf eine von diesen jungen Frauen, die da weggenommen worden ist, wo aus ihrem Umfeld rausgerissen worden ist, man könnte auch sagen, entführt worden ist, auf die Esther und auf den Mordechai. Lesen wir die Verse 5 bis 8 aus dem zweiten Kapitel von der Esther. Es war ein jüdischer Mann in der Festung Susa. Der hieß Mordechai, ein Sohn Jairs, des Sohnes Shimis, des Sohnes des Kisch, ein Benjaminiter, der mit weggeführt worden war von Jerusalem, als Jechonja, der König von Juda, durch Nebukadnezar, den König von Babel, in die Gefangenschaft geführt wurde. Und er war der Pflegevater der Hadessa, das ist Esther, einer Tochter seines Oheims, denn sie hatte weder Vater noch Mutter. Und sie war ein schönes und hübsches Mädchen. Und als ihr Vater und ihre Mutter starben, nahm sie Mordechai als Tochter an. Als nun das Gebot und Gesetz des Königs bekannt wurde und viele Jungfrauen zusammengebracht wurden in die Festung Susa, in die Obhut Hegeis, wurde auch Esther in des Königs Palast geholt, in die Obhut Hegeis, des Hüters der Frauen. Zwei Personen werden uns da ein bisschen näher beschrieben und wir wollen die kurz näher anschauen. Wer ist zum Beispiel der Mordechai oder der Mardochai gewesen? Je nach Übersetzung vom Griechischen her oder vom Hebräischen her wäre es Mordechai. Er ist der Pflegvater von der Esther gewesen. Seine Vorfahren sind 597 weggeführt worden aus Jerusalem. Man hat sie ins Exil geführt. Das war noch nicht da gewesen, wo Jerusalem definitiv gefallen ist. Aber der Nebukadnezar ist ein paar Mal gegen Jerusalem gezogen. Und in diesem Jahr hat er die Oberschicht 10'000 Leute weggeführt aus Jerusalem. Man kann das nachlesen in 2. Könige 24, 14. Und die Vorfahren von Mordechai waren anscheinend dort dabei gewesen. Er war ein Benjaminiter, also jüdischer Abstammung, aus dem Stamm Benjamin, vermutlich sogar verwandt mit dem König Saul über die Generationen. Er ist geboren in Babylonien und entgegen seinem Stammbaum, wo alle Leute eigentlich einen jüdischen Namen haben, hat er einen babylonischen Namen. Mordechai, vom babylonischen Herr Marduka, dem Gott Marduk geweiht. Also er hat da einen babylonischen Namen. Es war nicht unbedingt selten für die Juden. Auch der Daniel hat ja einen babylonischen Namen bekommen, der Belsazar. Aber man diskutiert darüber, ob er echt in eine liberale Familie geboren worden ist, die mit Gott nicht mehr so viel am Hut hatte, wissen wir nicht. Wir kommen später auf das Thema nochmal zurück. Spannend ist, es gibt babylonische Keilschrifttexte, die von einem hohen Beamten, von einem Finanzberater am Hof vom König Darius, das war der Vater, oder der Vater vom König Xerxes, hat auch Darius geheissen, oder am Hof vom Xerxes, man weiß es nicht so genau, dient hat. ein Beamter, der Marduk geheissen hat. Marduka meinte ich. Genau. Und es ist sehr unwahrscheinlich, dass zu dieser Zeit zwei Mardukas gehabt, die in so einer höheren Position dient haben. Also eventuell haben wir da sogar einen außerbiblischen Beleg für den Mordechai. Man weiß es nicht genau. Aber einfach so, dass ihr das ganze Gefüge ein bisschen einordnen könnt. Es würde bestätigen, was wir auch in der Bibel lesen, dass der Mordechai ein höherer Beamter am Hof des Königs war. Dann haben wir von der Esther gehört. Bei ihr ist spannend, dass sie auch beim hebräischen Namen genannt wird, Hadassah. Er wird aber nur erwähnt und sonst durch das ganze Buch Esther wird sie immer Esther genannt. Also auch da haben wir einen heidnischen Namen, wahrscheinlich auf den Mordechai zurückführen, dass sie eben nicht bei ihrem jüdischen Namen genannt wird, sondern beim heidnischen Namen. Und das wirft wieder die Frage auf, was ist der Mordechai für ein Mann gewesen? Was hat er für eine Beziehung zu Gott gehabt? Was für einen Stellenwert hat Gott in seinem Leben gehabt? Auch sie hat sie ein liberales Elternhaus gehabt. Was für ein Elternhaus hat sie überhaupt gehabt? Wir lesen, dass sie ein Waisenkind ist, ihre Eltern sind ums Leben gekommen. Auch diese Umstände bleiben ihr wie im Dunkeln. Das Einzige, was klar ist, sie hat ihre Eltern verloren, wo sie noch im pflegebedürftigen Alter war. Vielleicht noch ein Säugling, vielleicht schon 6, 7. Was klar ist, wenn Esther das miterlebt hat, wie die Eltern gestorben sind, oder zumindest mitbekommen hat, meine Mami und mein Papi kommen nicht mehr heim, ist wahrscheinlich etwas vom Heftigsten, was ein Kind erleben kann. Ich habe ein Beispiel gehört von einem Mann, der hat seinen Vater verloren mit 4,5 und er sagt, das hat sich so eingebrannt in seiner Seele. Das ist seine erste Kindheitserinnerung, die er hat, wo die Mutter zu ihm kommt und sagt, der Papi kommt nicht mehr heim. Unglaublicher Schmerz, den das in seiner Seele auslösen kann, den Esther irgendwo miterlebt hat, außer sie jetzt im Säuglingsalter erlebt. Treibgut von der Geschichte, sie hat das nicht selber können beeinflussen. Sie war Cousine von Mordechai. Mordechai ist nicht ihr Onkel, was man oft das Gefühl hat, das kommt aus einer falschen katholischen Übersetzung. Sie beruft sich auf die Vulgata, die latinische Übersetzung. Latinisch spielt dann dort, ist das falsch übersetzt. Sie waren Cousins, Cousin und Cousine. Aber der Mordechai war wahrscheinlich einiges älter, sonst hätte er das Sorgerecht für sie nicht können übernehmen. Und sie war schön und unverheiratet. Sie war hübsch und noch Jungfrau. Sie hat ins Suchraster, ins Beuteschema vom König Xerxes passt. Und weil der Mordechai königlicher Beamter war, in Susa, im Königspalast gelebt hat, wie hat man das können übersehen? Sie wird eine der ersten sein, die man abgeholt hat, mit der Tür geklopft und gesagt, die Frau, die kommt mit. Sie kommt mit an den Königshof. Und zwar im Frauenpalast, sie kann nicht mehr bei dir wohnen. Ich habe sie als Treibgut von der Geschichte bezeichnet, der Mordechai und Esther. Sie haben Sachen erlebt, die sie nicht selber beeinflussen können. Das ist einmal die Wegführung von ihren Vorfahren. Sie waren nicht mehr im Heimatland, nicht mehr in Israel. Sie haben im Exil gelebt, in der Fremde. Man weiss, dass viele Juden sehr assimiliert waren. Sie haben sich angepasst, sie haben gut gelebt, sie sind in hohe Positionen gekommen. Wie wohl haben sie sich wirklich gefühlt? Als Sekondos oder dritte, vierte Generation. Es war nicht ihre Heimat. Das habe ich schon angetönt. Ihre Eltern, die zu früh gestorben sind. Eine schmerzvolle Vergangenheit, beim Pflegvater aufwachsen. Und nachher der Moment, wo sie am Königshof entführt worden ist. Weg vom Vater, weg vom Pflegvater. Und das war nicht nur für sie so. 127 Provinzen. Also schon nur aus jeder Provinz die schönste sind 127 Mädchen, die entführt worden sind. Weg von den Eltern, keine Chance mehr für direkten Kontakt. Der Mordechai hat noch Kontakt zu den Eunuchen gehabt, die im Frauenpalast dienen haben. Mit ihnen hat er herausgefunden, oder über sie hätte er herausfinden, wie es der Esther geht. Aber sonst weg, isoliert von der Familie, keine Chance mehr auf näheren Kontakt. Abgeführt werden als Konkubine, als Liebesgefährtin für den König, der für seine Wankelmütigkeit bekannt ist. Das war das Los von diesen jungen Mädchen. Und es ist ja nicht etwa so, dass er noch keine Frauen hatte, der König, müssen wir uns bewusst sein. Man weiss nicht einmal, ob die Vashti seine Hauptfrau war oder vielleicht auch schon nur einfach die Favoritin der Nebenfrauen. Er hatte x Frauen, aber es hat neues, frisches Fleisch an müssen. Das hat für die Zukunft der Mädchen bedeutet, eben fern von der eigenen Familie sein. Ein Jahr lang intensive Schönheitspflege. Ein halbes Jahr, ja, wir kommen nachher noch drauf, ein halbes Jahr mit dem einen Öl, ein anderes halbes Jahr mit einem anderen Öl. Nach der Vorschrift von den Medern und den Persern, die haben gewusst, wie man hübsche Frauen noch schöner macht. Nach einer Nacht als Gespielin für den König, anders kann man dem nicht sagen, stellt euch vor, Jungfrauen, keine sexuelle Erfahrungen, müssen anheben für den König. Nachher kommen sie in Harem, ins Frauenhaus, ein Leben lang als Nebenfrau, in Gefangenschaft, auch dort. Man kann sich nicht frei bewegen und die Familie besuchen. Wenn man Glück hat, erinnert sich der König an einem. Gut, vielleicht ist man froh, wenn sich der König nicht an einem erinnert. Wird vielleicht ein zweites Mal gerufen, vielleicht auch nicht. Und dann ist man einfach mit 100, 200, 300, 1000 Nebenfrauen in dem Königspalast, in dem Frauenpalast. König Salomo hat ein viel kleineres Reich gehabt. Also das ganze Königreich von Salomo hat x-mal in das Medo-Persische Reich passt. Und er hat schon 1000 Frauen gehabt. Können wir uns mal überlegen, wie viele Frauen das vielleicht da der Xerxes gehabt hat. Das ist es, was Esther aus menschlichen Gesichtspunkten erwartet. Das ist ihr Leben. Und ich würde sagen, es ist nicht so ein tolles Leben. Treibgut von der Geschichte. Und man fragt sich, wo ist da Gott? Wo ist da der liebende Gott, wo die Juden eigentlich darauf vertrauen? Ihren Gott. Wenn wir jetzt weiterlesen, dann merken wir, die Geschichte läuft nicht normal ab. Da passiert etwas in dieser Geschichte. Es kommt eine Dimension rein, die wir auch schon aus anderen Geschichten kennen. Aus der Geschichte von Josef, der auf Ägypten verschleppt worden ist. Oder aus der Geschichte von Daniel, der auf Babylon verschleppt worden ist. Da führt irgendjemand im Hintergrund das, was passiert. Lesen wir die Verse 9 bis 18, ich gebe ein paar Zwischenbemerkungen zwischendurch. Und das Mädchen, also die Esther, gefiel Hegai und sie fand Gunst bei ihm. Und er beeilte sich, ihre Schönheit zu pflegen und ihr genügend Speise zu geben und dazu 7 auserlesene Dienerinnen aus dem Palast des Königs. Und er brachte sie mit ihren Dienerinnen an den besten Ort im Frauenhaus. Der Hegai war ein Eunuch gesehen. Aber trotzdem begeistert von dieser Esther. Und ich weiß nicht, wie ich mir das vorstellen muss. Also ich habe 1-2 Mal Germany's Next Topmodel ein bisschen reingeschaut. Und das ist ja schon ein Zickenkrieg. Und da gehe ich von mehreren 100 Frauen aus, die dort waren. Und ja, also wenn schon, wenn ich jetzt schon da bin, irgendwann wird der Ehrgeiz kommen. Man will ja schon irgendwie die Königin werden. Man nimmt einander das Essen weg, das Parfüm, Fläschchen, das Puderdöschen, versteckt es der anderen, schmiert ein bisschen Kuhscheisse drin oder was auch immer. Und der Hegai, der hat geschaut für die Esther. Der hat gemerkt, irgendwie, das könnte die zukünftige Favoritin sein vom König. Hat geschaut, dass ihr an nichts mangelt, dass sie genug zu essen hat, dass sie ihre Puderdöschen immer findet und nichts verunreinigt ist. Er hat ihre 7 Dienerinnen abgestellt. Ich weiß nicht, ob das jede Frau zu gut hat. Nehmen wir 100 Frauen an, mal 7 Dienerinnen. Ich glaube, so extrem ist es doch nicht zugegangen. Aber Esther hat 7 auserlesene Dienerinnen bekommen. Und man hat sie an den besten Platz im Frauenhaus gebracht. Was das bedeutet, keine Ahnung. Vielleicht der Platz, wo der König sie schon aus der Ferne immer ein bisschen gesehen hat. Man weiß es nicht. Aber der Hegai hat den Narren gefressen irgendwie an dieser Esther. Und hat für sie gesorgt. Seine Gunst war ihr sicher gewesen. Aber Esther sagte ihm nichts von ihrem Volk und ihrer Herkunft, denn Mordechai hatte ihr geboten, sie sollte es nicht sagen. Und das ist eine ganz schwierige Stelle, weil die Bibel kommentiert es nicht. Aber ich frage mich, warum Mordechai? Warum? Wir haben vorher schon die Hinweise gehabt mit diesen heidnischen Namen, Mordechai, Esther. Dort wüsste man, sie heisst Hadassah. Warum nicht? Ein Daniel, der ist ganz klar zu seinem jüdischen Glauben gestanden. Er ist aufgestanden und gesagt, ich esse das nicht. Die Esther kann nicht zu ihrer jüdischen Wurzel stehen. Sie muss alles essen, was ihr aufgetischt wird. Was steht da dahinter? Was für einen Glauben haben sie noch gehabt? Was hat Gott noch für eine Rolle gespielt im Leben von diesen Leuten? Ich würde fast behaupten, eine untergeordnete Rolle. Im Kapitel 3 sehen wir nachher, wie sich der Mordechai zu seinem Glauben bekennt als Jude. Vielleicht zum ersten Mal. Vielleicht hat es auch ganz andere Beweggründe. Müssen wir irgendwo offen lassen. Aber es wirkt irgendwo schon befremdlich, dass Esther und Mordechai nicht zu ihrem Glauben stehen, den sogar verheimlichen. Und Mordechai ging alle Tage am Hof des Frauenhauses vorbei, um zu erfahren, ob es Esther gut gehe und was mit ihr geschehen würde. Er ist am Hof vorbeigegangen, vielleicht mit einem neuen Uch geredet, da und dort, aber mit ihr selber hat er keinen Kontakt können haben. Wenn aber die bestimmte Zeit für eine jede Jungfrau kam, dass sie zum König Ahasveros kommen sollte, nachdem sie 12 Monate nach der Vorschrift für die Frauen gepflegt worden war, denn ihre Pflege brauchte so viel Zeit, nämlich 6 Monate mit Balsam und mit Myrrhe und 6 Monate mit kostbarer Spezerei und was sonst noch zur weiblichen Pflege gehört. Dann ging die Jungfrau zum König und alles, was sie wollte, musste man ihr geben, dass sie damit vom Frauenhaus in den Palast des Königs ginge. Und wenn sie am Abend hineingegangen war, ging sie am Morgen von ihm in das andere Frauenhaus, der Harem, in die Obhut des Schasgas, des königlichen Kämmerers, des Hüters der Nebenfrauen. Und sie durfte nicht wieder zum König kommen, es sei denn, sie gefiele dem König und er ließe sie mit Namen rufen. Endstation, Nebenfrau vom König. Ich glaube, man kann es wirklich so sagen. Man hat zwar ausgesorgt, es wird einem sicher an nichts mangeln, aber man ist auf dem Abstellgleis. Alle Träume, die man hatte, stellt euch vor, die Mädchen waren vielleicht zum Teil verlobt gewesen. Vielleicht hat es jemand gegeben im Leben von der Esther. Weggerissen, Endstation, Abstellgleis. Du bist Nebenfrau vom König, ob er noch etwas von dir oder nicht. Du gehörst ihm, du bist sein Eigentum für den Rest des Lebens. Was in diesen Versen jetzt aber auffällt, bei allen Menschen, die Esther begegnet, begegnet ihre Gunst. Wir haben es beim Hegai gelesen, im Vers 9. Er stellt sie an die vorderste Front, beste Ausgangsposition, weil sie hat seine Gunst gewonnen. Wir lesen es im Vers 15. Allen Menschen, die sie begegnet, oder alle, die sie sehen, bekommt sie ihre Gunst. Und letztendlich auch beim König im Vers 17, das haben wir noch gar nicht gelesen, he, sehe ich gerade. Aber auch im Vers 17 nachher beim König sehen wir, sie gewinnt seine Gunst. Er bekommt sie gern. Als nun für Esther, die Tochter Abihails des Oheims Mordechais, die er als Tochter angenommen hatte, die Zeit herankam, dass sie zum König sollte, begehrte sie nichts, als was Hegai, des Königs Kämmerer, der Hüter der Frauen, sagte. Und Esther fand Gunst bei allen, die sie sahen. Es wurde aber Esther zum König Ahasveros gebracht, in den königlichen Palast im 10. Monat, im 7. Jahr seiner Herrschaft. Und der König gewann Esther lieber als alle Frauen. Und sie fand Gnade und Gunst bei ihm vor allen Jungfrauen. Und er setzte die königliche Krone auf ihr Haupt und machte sie zur Königin an Vashtis Statt. Und der König machte ein großes Festmahl für alle seine Fürsten und Großen, das Festmahl Esthers, und gewährte den Provinzen Steuererlass und teilte königliche Geschenke aus. Da war irgendetwas an der Esther, was sie beliebter gemacht hat als alle anderen Frauen. Vielleicht ihr Charakter, vielleicht ihre Schönheit, ihre Lebensfreude, vielleicht war sie eine tüchtige Frau. Wir wissen es nicht, vielleicht alles zusammen. Aber was tatsächlich dahinter steht, und das sind jetzt eben die Spuren Gottes im Buch Esther. Wir lesen seinen Namen nicht, aber wir merken, da ist Gott dahinter, der das Schicksal führt. Da ist Gott dahinter, der schenkt, dass Esther eben nicht auf dem Abstellgleis landet. Wo wir merken, da ist ein Plan vorhanden. Er fährt an, Esther und den Mordechai in die richtigen Positionen zu bringen. Das Kapitel geht nachher noch weiter, die Verse lesen wir nachher nicht mehr, aber auch der Mordechai, die Verschwörung, die er aufdeckt, das ist ein weiser Schachzug von Gott, der im Hintergrund passiert. Der Benedikt Peters, einige von euch kennen ihn vielleicht zumindest im Namen an, er sagt, weil sich Mordechai und Esther nicht offen zu ihrem Gott stellt, stellt er sich auch nicht offen zu ihnen, aber im Verborgenen ist er am Wirken. Das ist seine Interpretation von dem Ganzen. Aber je länger ich mich mit dem Kapitel auseinandersetze, muss ich sagen, es hat etwas. Die grosse Frage, warum stellen sie sich nicht offen zu Gott? Das Ganze, die ganze Misere, die noch auf sie zukommt mit dieser Judenverfolgung, vielleicht wäre die nicht passiert, wenn sie sich von Beginn weg zu ihrem Glauben bekennt hätten. Aber das ist eine andere Frage. Was wir da sehen, Gott schenkt, dass dieser Esther die Herzen nur so zufliegen. Königin der Herzen. Und es bestätigt mit dem das, was wir in der Bibel lesen, die Macht, die Gott hat. In den Sprüchen zum Beispiel. In eines Mannes Herzen sind viele Pläne, aber zustande kommt der Ratschluss des Herrn. Gott lenkt. Auch wenn der Mensch das Gefühl hat, ich habe gedacht und Überleitung gemacht, letztendlich ist es eben doch der Ratschluss vom Herrn, der passiert. Oder in Bezug auf Könige, des Königs Herz ist in der Hand des Herrn, wie Wasserbäche. Er lenkt es, wohin er will. Gott schenkt, dass Hadassa die Gnade und die Gunst vom König findet. Die Spuren Gottes sind im Buch Esther überall erkennbar. Wenn man sie erkennen will, auch wenn Gott selber nicht beim Namen genannt wird. Es ist eine Geschichte von Menschen, die eben Treibgut von der Geschichte sind und Gott scheint irgendwo weit weg zu sein. Und dennoch sehen wir, Gott lenkt aus Treibgut. Es wird nicht einfach wahllos umeinander geschlagen. Und ich möchte hier eine Brücke ins Leben schlagen. Ich meine, wenn wir jetzt mal anschauen bei der Esther, da hat so viel müssen anders laufen. Angefangen vor vielen Jahren, vor 120 Jahren oder noch weiter zurück, das Volk Israel hätte doch müssen auf Gott hören. Gott hat ihnen gesagt, wenn ihr nicht auf mich hört, mir nicht vertraut, mir nicht nachfolgt, ich werde euch wegführen. Und er hat über Jahrhunderte Gnade walten lassen. Und irgendwann ist der Punkt gekommen, wo er gesagt hat, und jetzt fertig. Jetzt gibt es Züchtigung für harte Tour. Sie sind weggeführt worden. Das Volk Israel hätte es doch müssen besser wissen. Die Eltern von der Esther, die hätten nicht müssen sterben, die hätten nicht sollen sterben. Wie kann ein liebender Gott so etwas zulassen? Und doch ist es passiert. Der Xerxes hätte sich nie von der Vashti trennen. Und doch hat er es gemacht. Seit einiger Zeit schon hätten die Juden eigentlich zurückkehren auf Jerusalem. Aber Esther und Mordechai haben es nicht gemacht. Dort wären sie vielleicht vor dem Zugriff vom König verschont gewesen, insofern, dass man Hadassa nicht sofort als die Schönheit bemerkt hätte, was in der Burg Susa nicht möglich war. Der Xerxes hätte doch bereits genügend Frauen gehabt. Noch ein ganzer Palast noch, voller Nebenfrauen. Und doch ist er unersättlich gewesen und hätte noch mehr wollen. Und Esther und Mordechai hätten ihren Glauben nicht geheim halten sollen. So viel hätte und könnte und wenn doch nur, die in dieser Geschichte sind. Und das ist etwas, was so typisch ist für die Bibel. Wäre doch der Josef nie entführt worden? Wäre doch das Volk Israel nicht in Gefangenschaft und Sklaverei gekommen in Ägypten? Die ganze Bibel ist prägt von so Geschichten, wo so viel leidvolle Erfahrungen sind, wenn das doch nur nie passiert wäre. Und genau darin verherrlicht sich letztendlich Gott. Wenn wir die Geschichten lesen, dann erkennen wir, wie Gott genau dort drin gross wird. Und ich glaube, vielen von uns ist es genau gleich gegangen. Wo heute dürfen zurückschauen auf das Leben und sagen, es ist nicht alles gut gelaufen. Im Gegenteil, ich bin auch Treibgut von der Geschichte gewesen. Jeder von uns ist irgendwie Treibgut von seiner Geschichte. Aber Gott hat sich verherrlicht darin. Vielleicht geht es dir gerade jetzt ganz ähnlich in deinem Leben. Vielleicht sind Sachen in deinem Leben passiert, die dich kaputt machen. Die dich nicht loslassen, wo du sagst, wie hat das der Gott, falls es den Gott gibt, können zulassen? Warum ist das und das in meinem Leben passiert? Vielleicht auch einen älteren Teil verloren, vielleicht Missbrauch in der Familie. Es gibt so viele Sachen, die passieren können, die unser Leben kaputt machen und man fast nicht darüber wegkommt. Sachen, die gerade aktuell passieren, Situationen, die du nicht aushaltest und sagst, warum nur? Warum werde ich so von meinem Leben umeinander geschlagen? Wo ist da der Gott? Und deine Zukunftsaussichten sind mindestens so schlecht wie die von der Esther. Wo du dich fragst, wie soll das nur gehen? Wie wollte ich das Leben noch bewältigen? Was macht es überhaupt noch für einen Sinn, das Leben versuchen zu bewältigen? Und Gott, der scheint irgendwo weit weg zu sein. Seine Handschrift, wo ist denn die in meinem Leben? Biblisch gesehen ist in so einem Leben die beste Voraussetzung da, dass sich Gott kann verherrlichen kann. Die beste Voraussetzung da, dass Gott etwas Grosses machen kann und alles verändern kann. Und ich bin überzeugt, dass Gott im Verborgenen bereits gewisse Weichen gestellt hat. Ich glaube nicht, dass Esther und Mordechai da schon gemerkt haben, dass Gott da dahinter Weichen stellt. Das kommt erst im Laufe der nächsten Kapitel so klar raus, was für einen grossen Auftrag er mit ihnen hat. Aber es wird zur Folge haben, dass sich beide noch ganz klar werden müssen zu dem Gott stellen. Sie werden ganz klar zu ihrer Herkunft und zum Judensein müssen stellen, sonst hätte es auch nicht funktioniert. All die negativen Sachen, die in deinem Leben gelaufen sind oder aktuell noch laufen, stellen für den König von allen Königen, für unseren Gott, den Gott der Bibel, stellen für Jesus überhaupt kein Problem dar. Im Gegenteil, er sieht es. Er leidet mit, bin ich überzeugt. Und er wartet eigentlich nur darauf, dass er gestalten darf, dass er das Leben verändern darf, dass er den Weg führen darf. Das heisst nicht, dass nicht auch weitere leidvolle Situationen können auf einen warten können. Sehen wir auch bei der Esther, es ist noch nicht abgeschlossen, das Leid. Es kommen noch weitere, schwierige Punkte auf sie zu. Aber der Gott, der kann etwas Neues schaffen. Neues Leben schaffen, etwas Wunderbares, etwas verändern. Plötzlich einen Sinn in die Sinnlosigkeit hineingeben. Plötzlich aufzeigen, man ist nicht einfach nur mit Treibgut, sondern er hat die Wellen und die Strömungen gelenkt, dass das Treibgut an den richtigen Ort ankommt. Und das ist etwas, was für jedes von unserem Leben möglich ist. Das Potenzial ist jedem von unserem Leben. Weil Gott uns möchte führen, unser Leben möchte gestalten. So wie er es auch bei Esther und Mordechai wollen machen. Gott macht eins klar in der Bibel, es gibt keine hoffnungslosen Fälle. Selbst dort, wo Leute selbst verschuldet in die Situation kommen. Ich meine, ganz ehrlich, Esther und Mordechai, es gibt zwei Punkte, wo sie sich schon gefallen lassen als kritische Nachfrage. Erstens, warum sind ihr nicht zurück auf Jerusalem? Ihr hättet schon lange können, das wäre das Land von euren Vätern gewesen, warum nicht? Vielleicht wäre Esther nie weggeholt worden. Vielleicht wären auch die Eltern von Esther nie gestorben, weil sie an einem anderen Ort gewesen wären. Das ist reine Spekulation. Oder warum sind ihr nicht zu eurem Glauben gestanden? Die ganze Misere, die noch auf euch zugekommen ist, mit dieser Judenverfolgung, wäre nicht passiert, wenn Esther von Beginn weg als jüdische Königin dort gewesen wäre. Warum sind ihr nicht zu dem gestanden? Da stehen auch eigene Fehlverhalten dahinter für die schwierigen Situationen in unserem Leben. Aber auch das ist doch kein Problem für unseren Gott. Für unseren Jesus, der sagt, hey, ich habe das getragen. Ich habe unsere Fehler getragen, die musst du nicht mehr selber tragen. Ich will dir das vergeben und dir wieder eine Perspektive geben für dein Leben. Das ist die Hoffnung, die uns der Gott von der Bibel geben möchte. Durch Jesus Christus. Bei Mordechai und bei der Esther wird das im nächsten Kapitel dann mit der Frage zusammenhängen, bist du auch bereit, dich zu dem Gott zu stellen? Er hat Wege vorbereitet, aber irgendwann kommt der Scheidepunkt im Leben von jedem Mensch und er sich muss entscheiden, will ich denn auch mit dem Gott unterwegs sein oder will ich nicht? Und dort kann entweder alles zusammenfallen und einen unglaublich negativen Weg einschlagen, oder es kann etwas Grosses und Wunderbares entstehen, wo Menschen sagen, jawohl, ich will mich auf die Führung verlassen. Und die Frage wird auf uns noch zukommen, im Zusammenhang mit Esther, aber die Frage wird auf jeden von uns auch zukommen im persönlichen Leben. Will ich mit dem Gott vorwärts gehen oder nicht, wenn die Frage nicht schon lange beantwortet ist? Die Geschichte von der Esther ist ein Leben von Treibgut von der Geschichte. Aber man sieht, dass Treibgut wird nicht einfach von wilden Wellen umeinander geschlagen, wo nicht eine Führung dahinter ist, sondern Gott steht letztendlich da dahinter. Und bei uns allen ist es nicht anders. Ich kenne niemanden, der in diesem Raum ist, der maßgeblich Geschichte geschrieben hat in diesem Land oder auf dieser Welt. Wir sind Kinder von dieser Geschichte, wir sind Treibgut von dieser Geschichte. Und einige von uns haben eine sehr schwere Geschichte. Aber keine Geschichte ist schwer, dass nicht auch Gott da drin geführt hätte. Wegbereitet hätte, parat gemacht hätte, dass etwas Neues kann entstehen, etwas Wunderbares, das daraus raus darf entstehen. Und ich weiss nicht, wie es dir im Moment gerade geht, aber ich möchte dir die Zusagen mitgeben heute Morgen von Gott. Es sind nicht Zusagen, die eins zu eins in der Bibel stehen, das möchte ich schon festhalten. Aber aufgrund der Verheißungen, die wir haben, können wir die Zusagen so ableiten. Vielleicht bist du Treibgut von der Geschichte und wirst momentan an Felsen, an Klippen angeschlagen und geschliffen und geschlissen. Aber das ist die Sicht, die Gott auf dich hat. Noch bevor du heute Morgen das Auge aufgeschlagen hast, hat er dich bereits geliebt. Gesehen, was dich beschäftigt, wie es dir geht. Er sagt dir, ich schaue dir auch dann freundlich ins Gesicht, wenn deine Tagesleistung gleich null ist. Du musst nichts leisten. Auch dann schaue ich dich freundlich an. Alle können sich gegen dich wenden und auf dich herabschauen, aber er hingegen, er wird dir freundlich gesinnt sein. Du kannst Gott beleidigen, ihm ins Gesicht spucken, ihn verleumden, aber eins wirst du nie an ihm ändern, seine Liebe für dich. Du kannst dich von ihm distanzieren und auf ewig distanziert bleiben. Ja, das ist möglich. Aber das ändert nichts daran, dass dich Gott liebt und in Jesus alles gegeben hat für dich. Du kannst nichts dazu beitragen, dass Gott dich mehr liebt und du kannst auch nichts dazu beitragen, dass er dich weniger lieben würde. Das ist die Sicht, die Gott über dich hat, über dein Leben, egal wie schlecht das gelaufen ist in der Vergangenheit. Dein Leben hat Potenzial, dass Gott mit dir Geschichte schreiben will, etwas Neues, etwas Wunderbares schaffen will. Das ist das, was wir aus dieser Geschichte von Esther mitnehmen dürfen. Und wir werden jetzt zuerst das Musikstück hören, das Lied, den Song von Esther, den Themensong, den wir letzten Sonntag schon hören dürfen, wo ich das Thema aufnimmt, wo aber gewisse Schwere drin hat. Es redet vor allem über die Situation von Esther. Was ist, wenn du genau für diese Situation vorbereitet worden bist? Weil all das Negative eigentlich nur dazu hat zu dienen, dass du eben genau für diesen Moment vorbereitet bist. Und wir werden nachher anschliessend das Zeugnis von Esther dürfen hören, von unserer Esther, da in der Gemeinde, von der grossen Esther, wenn wir unseren Kindern einmal sagen, die ich aus ihrem Leben erzählt, die auch Schwieriges hat müssen erleben. Und anschliessend wird sie da sein, Möglichkeit für Zeugnis aus eurer Reihe. Und ich freue mich auf Geschichten von euch zu hören, wo Gott eben aus eurem Triebgut sein etwas Wunderbares gemacht hat. Oder vielleicht auch Situationen, wo ihr sagt, ich sehe Gott überhaupt nicht im Moment. Ich sehe nicht durch. Wo wir einfach zusammen dafür beten und das anlegen, vor Gott anlegen.